Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Und der sagt Hallo zusammen.
Es ist ein Instinkt. Ein Gefühl. Die Macht brachte uns zusammen.
Aus dem neuen Star-Wars-Film Der Aufstieg Skywalkers, der Mitte Dezember in die Kinos kommt. Doch der Haussegen hängt schief beim Mutterkonzern Disney. Zwei bedeutende Drehbuchschreiber haben abgesagt. Wir fragen, was da los ist, hinter den Kulissen. Jetzt heißt es genau hinhören, wer dem milliardenschweren Disney-Konzern eine Abfuhr erteilt, der muss es ja ganz schön dicke haben. Die beiden Drehbuchschreiber der mega erfolgreichen Serie Game of Thrones, David Benioff und D.B. Weiss, haben jetzt mitgeteilt, sie könnten leider nicht, wie vorher vereinbart, für Disneys geplante Star-Wars-Serie tätig werden, weil sie nämlich schon für Netflix Drehbücher schreiben. Das alles passiert zwei Wochen vor dem Start von Disneys neuem Streaming-Kanal und wirft Fragen auf, die ich Lars Schmeink stellen möchte, Medienwissenschaftler und Vorsitzender der Gesellschaft für Fantastikforschung. Hallo Herr Schmeink.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, so einen Job bei Star Wars bzw. Disney, den kann man doch als Autor nicht ernsthaft absagen. Also was steckt dahinter?
Ja, also ist natürlich alles ein bisschen Vermutung, weil die geheimen Deals, die in den Hinterzimmern so getroffen werden, sind natürlich schwer einzusehen. Aber natürlich ist Weiss und Benioff nicht erst jetzt schlagartig klar geworden, dass sie den Deal mit Netflix haben. Also insofern muss man sich schon fragen, was ist passiert. Und vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass sich das Fandom und die Leute, die Star Wars gucken, irgendwie ein bisschen verändert haben und dass man gemerkt hat, dass so eine sehr klassische Erzählweise irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so gut ankommt. Und nun gab es vor ein paar Tagen auch tatsächlich einen kleinen Shitstorm unter den Fans und im Fandom, als sich nämlich die beiden auf einem Festival in Austin, auf dem Austin Film Festival, zu Game of Thrones geäußert haben und eine ganze Reihe von Insights sozusagen mit dem Publikum geteilt haben, indem sie erklärt haben, dass sie eigentlich bei Game of Thrones jede Menge nicht wussten und jede Menge falsch gemacht haben und einfach überhaupt nicht auf Fans gehört haben. Mhm. Und das ist aufgegriffen worden im Fandom und natürlich wurde gesagt so, und die Leute sollen jetzt sich mit einem so nostalgischen Fan-Moment wie Star Wars beschäftigen, vielleicht ist das keine so gute Idee und vielleicht ist das auch so ein bisschen mit der Grund, warum Disney jetzt nicht so das Riesenproblem hat damit, dass die beiden zurückrudern.
Also es liegt nicht daran, dass es vielleicht insgesamt ein bisschen bergab geht mit der Star Wars-Saga, würden Sie sagen, denn die letzten Filme kamen da ja auch nicht so gut an bei den Fans.
Ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich zu betrachten. Also tatsächlich gibt es im Fandom so zwei Bereiche, die miteinander konkurrieren. Das sind zum einen die, wollen wir mal sagen, Die-Hard-Fans, also die Leute, die so einer ganz klassischen, traditionellen Star-Wars-Geschichte irgendwie noch nachgehen. Die haben ein viel, viel stärkeres nostalgisches Gefühl für diese Geschichten. Und bei denen ist natürlich der letzte offizielle Teil so ein bisschen aufgestoßen, weil der versucht, in eine etwas kritischere Richtung zu gehen, der versucht, weiblichen Rollen stärkere Positionen einzuräumen, versucht, People of Color in den Vordergrund zu stellen. Und das ist natürlich etwas, was bei einem neueren Publikum einen Zugewinn sozusagen produziert, während es bei so älteren Fans, also es gab insbesondere so aus dem White Male Fandom, wie man in den USA immer so das schön beschreibt, da gab es die kritischen Stimmen. Also insofern, ich wäre mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich daran liegt, dass das Fandom insgesamt irgendwie Star Wars abgeschrieben hätte, sondern das ist halt so ein bisschen so ein Deutungshoheitskampf, der da stattfindet.
Also und selbst wenn es jetzt so ist, dass Disney nicht so traurig ist, dass die beiden Drehbuchautoren jetzt nicht mehr dabei sind, das Timing ist ja trotzdem merkwürdig, denn zwei Wochen vor dem Streaming-Plattform-Start von Disney, das kann ja nicht im Sinne der Macher sein, oder?
Also für Disney ist es sicherlich nicht im Sinne, dass ausgerechnet jetzt diese Schlagzeilen kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Disney nicht auf die beiden angewiesen ist, sondern sehr wohl ja auch schon andere Serien in Produktion hat. Wir starten jetzt im Herbst mit The Mandalorian. Der neue Film startet bald, also der neunte und damit der Abschluss der original neun Teile. Also insofern ist es nicht so, dass Disney darauf angewiesen ist, dass das jetzt zwangsweise mit den beiden und das... Wir reden ja von einem Deal, der eigentlich 2022 irgendwie starten sollte. Also es ist nicht so, dass das notwendig für die ist. Auf der anderen Seite ist es kann man sagen, vielleicht auch ganz positiv für Netflix. Also vielleicht steckt da auch mehr dahinter, weil Netflix natürlich in dem neuen Kanal von Disney eine große Konkurrenz hat, weil Disney ganz, ganz viele Franchises mittlerweile bei sich hat, die nicht mehr wie vorher bei Netflix passieren. Also Disney hat alle Sachen aus dem Marvel Universe zum Beispiel von Netflix gezogen, einfach weil sie das auf ihrem eigenen Kanal haben wollen.
Nun hat Netflix diese beiden dekorierten Drehbuchautoren, die aber zuletzt eben nicht mehr so erfolgreich waren, das muss ja ein phänomenal gutes Angebot gewesen sein bei Netflix für die.
Die haben offensichtlich ein so gutes Angebot bekommen, dass sie sich auch über Jahre da festgeschrieben haben. Aber das ist tatsächlich auch im Moment etwas, das zu beobachten ist, dass Leute, die einen bestimmten Erfolg produzieren, tatsächlich durch den großen Konkurrentkampf dieser Sender davon profitieren und einfach Angebote einfahren, die, muss man halt fragen, ob die tatsächlich überhaupt gerechtfertigt sind.
Ja klar, und vor allen Dingen, ob der Markt nicht auch irgendwann leer ist mit guten Leuten. Also ist das ein Vorgeschmack auf das künftige Duell der Streaming-Giganten, der Kampf um das Personal?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also es ist so ein bisschen die Ironie zu vor ein paar Jahren, als die Autoren alle gestreikt haben, weil sie nicht genügend, keine vernünftigen Verträge hatten und keine sicheren Verträge hatten. Dafür ist es natürlich heutzutage so, dass Leute, die da was liefern können, momentan ganz guten Markt haben, weil viele Dienste auf den Markt kommen. Also Apple will ja mit eigenen Sachen, Amazon hat einen Kanal, Disney jetzt mit einem eigenen, die ganzen Star Trek Sachen, die zuerst auf CBS sind und eben nicht auf solche Kanäle gehen. Mhm. Da sind schon irgendwie Dinge in Bewegung und der Markt ist momentan dabei, sich sehr zu konsolidieren. Also Disney hat sehr, sehr viel einfach auch investiert und eingekauft und das wird eng um Netflix.
Es rumort im Hause Star Wars Disney und der Kampf der Streaming-Riesen, also auch mit Netflix, um geeignetes Drehbuchpersonal ist im vollen Gange. Das waren Hintergründe von Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Vermummte Sprayer im U-Bahn-Schacht, schnell geschnitten, mit heroischer Musik unterlegt und dann ein bunt bemalter Zug. So sehen klassischerweise Graffiti-Filme aus. Und genau das will der Graffiti-Film Grenzgebiet, der jetzt ins Kino kommt, nicht zeigen. Hier sieht man vor allem das Dazwischen, die Warterei, das Versteckspiel mit der Polizei.
Ja, da fahren Bullen über den Gleis. Ja, die kommen hier.
Was?
Ja, Bullen kommen hier, glaube ich.
Korrekt.
Eine. Meinst du?
Ja, lass uns hier einfach schnell mal runter, bevor die uns sehen. Einfach ins Gebüsch rein. Türen zu.
Ja, halt mal auf, jetzt hier. Drei junge Graffiti-Sprayer unterwegs in Osteuropa. Grenzgebiet hat heute Kinopremiere in Berlin. Und ich freue mich, den Regisseur zu Gast im Studio zu haben. Matti Cordevinus, hallo.
Hallöchen.
Ein Sprayer-Film fast ganz ohne Graffiti. Das muss man sich ja erstmal trauen, oder?
In Bezug auf die Szene vielleicht, die was anderes erwarten würde, da mache ich mir nicht so viele Gedanken so. Ich wollte vor allem die Gesichter einfach mal sehen. Ja.
Das heißt, die sind nicht vermummt, ne, die Jungs?
Man richtig, richtig, die sind nicht vermummt. Ja, sagt, glaube ich, mehr aus über, warum sie es tun, wenn man ihnen dabei in die Augen gucken kann, ja, das Bangen und so weiter.
Ich bin nicht sicher, weiß man es wirklich, wenn man es sieht? Also, warum sie es tun?
Ja, ich glaube auch, dass mein Film jetzt nicht komplett aufklären kann, warum sie das tun, weil die Motive, es gibt so viele Motive, wie es Sprüher selbst gibt, ja, letztendlich. Ja, vielleicht kann ich zeugen, dass jemand mal ein Gefühl dafür bekommt, so ein bisschen, ja, für was es für Menschen sind und traut sich vielleicht dann doch nicht mehr so zu stigmatisieren, wenn er es denn vorher gemacht hat.
Also, damit man das nochmal klarkriegt, das sind eben drei junge Männer, die in Osteuropa unterwegs sind, Züge besprühen, quer irgendwo auf irgendwelchen Abstellgleisen, in irgendwelchen Depots. Das wirkt ja abwechselnd trostlos, aber dann auch wieder abenteuerlich und witzig. Also woher diese Idee?
Ich glaube, diese Orte habe ich ausgewählt, weil ich selber auch einfach so einen Fetisch habe, diese Orte zu sehen, auch zu betreten. Die gehen dorthin, wo sie wollen. Die kümmern sich nicht darum, ob dort ein Zaun steht oder so. Und das kann man bei den Jungs sogar ein bisschen aufs Leben beziehen, ja. Die gehen auch ihre eigenen Wege und laufen da nicht den Leuten ewig hinterher. Und ich glaube, die genießen in Osteuropa, die genießen einfach, dass dort die Oma eben noch übers Gleis geht, weil es eine Abkürzung darstellt, ja. Sowas kann man hier in Deutschland nicht mehr so häufig sehen, leider, weil hier alles total clean ist, verglast ist und man sofort abgepfiffen wird, wenn man irgendwie mal eine kleine Grenze überschreitet, ja, übers Gleis geht, weil es eine Abkürzung darstellt. Und dort gibt es eine größere Toleranz dem gegenüber.
Ich meine, gut, wir reden ja jetzt über eine inszenierte Dokumentation. Mhm. Also die befinden sich nicht wirklich in Gefahr, entdeckt zu werden. Andererseits wirkt das aber alles sehr spontan. Also die Sprühdosen werden rausgeholt, die Züge werden besprüht. Und dann taucht jemand auf und sagt, was macht ihr da? Und die sagen, ja, wir verschönern die Züge. Das, glaube ich, ist dann schon doch was Besonderes.
Ja, schön, dass du das sagst, dass das was Besonderes ist. Ich finde, das ist auch was Besonderes. Ich meine nur, ich kann es nicht ganz einschätzen, aber ich denke, dass das auch in Westeuropa passieren kann. Mhm. Vielleicht sind sie sich irgendwie sicher, weil es ja nur eine Person ist, die dort vor ihnen steht und sie sind zu dritt. Ich kann es nicht sagen.
Also die drei sind zusammen unterwegs. Sie wirken auch wie Freunde. Andererseits behaken sie sich auch schon ganz schön heftig. Also jeder kriegt mal so einen Spruch ab. Andererseits pflegen die eben auch dieses Männerritual. War das auch ein Ziel in dem Film, das zu zeigen?
Also es ist auf jeden Fall ein Film über Sprache, meiner Meinung nach. Ja, ich wollte da einfach richtig voyeuristisch losziehen und sie einfach sprechen lassen, wie es ist. Ich wollte die Rahmenhandlung vorgeben. Ich wollte bestimmen, dass sie dort an diesem Ort versuchen, eben einen Zug zu besprühen. Aber ich wollte, dass alles zwischendurch kommt, wie es eben wirklich ist, ja, wie sie miteinander sprechen. Die sprechen ja wirklich, wie ihnen das Maul gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Darum sollte es gehen, ja. Ich meine, Menschen, die schon seit Urzeit miteinander aufeinander hocken, weil sie irgendwie seit den Teenager-Tagen miteinander zu tun haben, die entwickeln ihre eigene Sprache und ihre eigenen Wortschöpfungen, ja. Und darum sollte es auch gehen. Also auf jeden Fall viel mehr als über Graffiti.
Das verbindet die einfach, dieses Hobby, nenne ich es jetzt mal, oder diesen, ja, man kann schon fast denken, ist es auch ihr Lebensinhalt. Also zumindest ist es das, was sie im Urlaub einfach machen wollen. Sie wollen eine Reise unternehmen, mit diesem Ziel, Züge zu besprühen. Und dabei erleben sie eben alles Mögliche, kommen auch mit Einheimischen in Kontakt. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, die fahren da mit dem Kombi durch diese Länder und haben eben alles dabei, haben auch Geld offensichtlich. Und da gibt es so eine ganz interessante Szene. Hören wir mal rein.
Hallo.
Hallo.
Hallo.
Ja, gut.
Was machst du hier?
Wir malen. We are painting. It's art. Kunst.
Wir machen eine Tour und malen überall Züge.
Sag ihm 3 Minuten oder so, das ist doch okay vielleicht.
In 3 Minuten, wir gehen.
Oder können wir dir Geld geben oder so? Okay. Okay, mach mal.
Oder wir geben dir Geld.
Also, ist interessant, weil sie ja eigentlich eine Selbstdefinition versuchen. Also sie machen Kunst, ja. Gleichzeitig wollen sie ihn dann bestechen und diese Bestechung wird aber nicht angenommen. Was ist das für eine Szene?
Ich finde eine sehr wertvolle Szene, weil sie zeigt, dass die Jungs irgendwie auf eine Art und Weise zu dem stehen, was sie dort tun, ja. Und sie sagen, hey, das ist Kunst und was, gefällt es dir nicht? Ist doch schön, wir reisen rum und malen überall Züge. Und da steht halt ein wirklich völlig, sag ich mal, Ungläubiger vor ihnen in dem Augenblick. Also der kann einfach nicht fassen, was sie dort machen. Wahrscheinlich hat er sogar noch nie Graffiti gesehen, der Mann, möglicherweise. Die versuchen ihn zu bestechen, feiern ihn aber am Ende total dafür ab, dass er das Geld nicht genommen hat, ja.
Das Klischee also nicht erfüllt vom Richtig. Armen Osteuropäer, der eben für 50
genau,
Euro alles
genau.
erlaubt. Ja.
Hm. Genau, das fand ich echt bewundernswert. Ne? Hm.
Wie war das überhaupt, dass die zugestimmt haben? Also waren die sich der Gefahr bewusst, dass sie dann in Deutschland natürlich nicht mehr unbehelligt irgendwo sprühen können?
Nö. Es war von Anfang an klar, dass wir Pseudonyme völlig aussparen. Die sollten weder gezeigt noch genannt werden. Selbst wenn man mit der Kamera Namen irgendwie erhaschen könnte, dann wären es Namen, die in die Irre führen, weil wir haben uns andere spezielle Namen ausgedacht, die sie vorher niemals benutzen, nachher niemals benutzen wollen. Es wird sicherlich Leute geben, die aufgrund des Styles, weil sie vielleicht einen einzigen Buchstaben erkennen, versuchen, etwas herzuleiten. Aber ich denke, das führt eher ins Nichts.
Es ist ein Film für die Szene. Von jemandem aus der Szene, das kann man schon so sagen. Hat auch 4 Jahre gedauert, den Film zu machen mit einem kleinen Budget. Heute Abend ist nun die Premiere. Was meinen Sie, wie dann die Szene reagiert?
Ich habe mich das oft gefragt, ob ich das nicht für die Szene mache. Definitiv weiß ich, dass ich das für meine Freunde mache und für mich. Also in erster Linie ist dieser Film ein Geschenk an mich, weil er bildet eben auch ab, was ich liebe und was mich immer umgetrieben hat, weil ich das ja selber gemacht habe, so auch in demselben Ausmaß, wie man das dort zu sehen bekommt. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, ist es für die Szene oder ist es für die Leute, die genau auf der anderen Seite stehen, ja, und die ich vielleicht anregen will, dazu bringen will, dass sie sich denken, ey Mann, ich finde Graffiti krass kacke, aber ich muss verdammt nochmal über diesen Typen hier lachen, weil der mir einfach verdammt sympathisch ist.
Verdammt. Worte von Regisseur Matti Cordevinus. Sein Kinofilm Grenzgebiet zeigt, was die Sprayer-Szene wirklich erlebt und was sie auch ausmacht. Premiere heute Abend in Berlin. Eine der ältesten deutschen Hip-Hop-Bands feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag, die Microphone Mafia aus Köln.
Ich nehme in einem lyrischen Buch Schluss, jeder Hoffnung zu entkommen, ein Bund sich als Kuh. Schluss, genug Schluss, jetzt ist Schluss, dein Betrug muss aufgedeckt, nicht länger versteckt von ihr gecheckt werden. Deine Lügen wie ein Bayer auf Rügen empuchen sich wie Lachen, es ist Zeit, dich zu bestrafen. Du hast uns betrogen, hintergangen wie ein Spion und kommt jetzt hier die Ratte von einem Mafia-Mikrofon. Yazıyor, yazıyor, herkes ist im Yazıyor. Türkiye'de Mafia! Taarruza geçiyor, dalga dalga, üstünüze geleceğiz bir kabus gibi, üstünüze çökeceğiz. Nalı Mafya Mahkemesi kararını verdi, dedikodu edenlerin hesap günü geldi. İnleyeceksin, cezasını çekeceksin, temakalılığından tükeneceksin. Ağzımızdan çıkan lafra sana hücum edecek, sirri sirri sinek gibi kadın canı emecek. Kaçmaya çalışma, cabaların boşuna, aldın başına bir vela karşında Mike Mafya.
Rap auf Deutsch, Türkisch, auch Englisch und Neapolitanisch, alles zusammen in einer Band. Das ist Marco von Mafia. Sie haben den Aufstieg des Deutschrap zur Millionenindustrie miterlebt, sind aber da selbst eigentlich nie kommerziell erfolgreich gewesen und trotzdem eben 30 Jahre lang dabei gewesen. Jetzt ist erschienen ein Rückblick in Buchform. Eine ehrenwerte Familie, die Marco von Mafia, mehr als nur Musik. Und Axel Ramlo hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Axel, vielen wird dieser Name nicht unbedingt was sagen. Warum lohnt sich die Geschichte dennoch?
Weil das sowohl eine Migrationsgeschichte ist, als auch ein Stück deutsche Hip-Hop-Geschichte. Also Marco von Mafia sind im Kern vier Jungs gewesen, Söhne der Gastarbeitergeneration, die in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und das Buch ist erzählt aus der Sicht der beiden Rapper, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Einmal Kutlu Yurtseven, dessen Eltern aus der Türkei gekommen sind, und Rossi Pennino, dessen Eltern aus Italien gekommen sind. Und die beiden erzählen über ihr Aufwachsen als zweite Generation dieser Familien, über den Stolz auf ihre Eltern, was die erreicht haben, aber auch über die Vorurteile, die sie in ihrem Alltag natürlich zu spüren bekommen. Und dann finden die also zusammen mit diesem neuen Ding, was sich da Hip-Hop nennt, Ende der 80er, und leben dann sozusagen dieses Prinzip, es ist egal, wo du herkommst, und es ist wichtig eigentlich nur das, was du machst.
Ist das dann eben deren persönliche Geschichte vor allem oder auch eben 30 Jahre deutscher Hip-Hop?
Also es ist schon sehr konzentriert auf deren persönliche Erfahrungen. Man bekommt sehr detailliert mit, was die 30 Jahre lang gemacht haben. Da sind auch ziemlich viele lustige Anekdoten, also so ein Klassiker wie, man fährt 900 Kilometer zu einem Konzert, muss am selben Tag noch zurück, weil die Arbeit wartet und dann geht das Benzin aus. Da kann man schon sehr nah dran teilnehmen. Mir wird das irgendwann aber auch zu viel, weil das sind 140 Seiten im Buch. Und dafür finde ich jetzt, wenn man sich mal die gesamte Hip-Hop-Geschichte in Deutschland anguckt, sind sie da jetzt insgesamt gesehen, glaube ich, nicht relevant genug für mich, um das in jedem Detail nachspüren zu wollen. Mhm. Aber was es natürlich macht, ist, das Buch schaut auf eine der wirklich politischsten und vor allem eine der langatmigsten deutschen Hip-Hop-Bands, weil das ist das, was sich bei denen 30 Jahre durchgezogen hat. Engagement gegen Rassismus, gegen rechte Gewalt aus deren eigener Biografie heraus. Und das ist natürlich auch, wenn man sich heute anschaut, die Morde von Halle, den Mord an Walter Lübcke, dem CDU-Politiker, dann spiegelt das natürlich total auch in den heutigen Tag hinein.
Und wie genau machen Sie das? Wie passiert das?
Also zum einen ist es ein großer Rückblick auf die Morde und auf die Anschläge der frühen 90er Jahre. Ich zum Beispiel, ich war da ungefähr 10, mir ist das nie so sehr präsent gewesen. Das ist dann immer wieder tatsächlich auch heute, also beklemmend zu lesen, was in den 90er Jahren schon in Deutschland los gewesen ist. Und da sind die auf jeglichen Demonstrationen gewesen, auf Konzerten, auf Solidaritätskundgebungen. Und dann, was ich auch nochmal sehr eindrücklich finde, ist auch wieder dieser Blick ins Hier und Jetzt. Das ist das Kapitel über ihre Zusammenarbeit mit Esther Bejarano. Ich habe da mal ein Lied mitgebracht.
Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il Popolo Triumphera. Mit Hand, Herz und Verstand.
Hör dir die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auffallen, eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Sehe keine Demut, keine Reue, seh euch weiter lügen, werden weniger reden. Und dann endlich machen Avanti Popolo, der schlafende Riese wird erwachen.
Avanti
Popolo,
alla riscossa. Avanti Popolo, Bejarano. Wer genau ist diese Bejarano, die Sängerin?
Esther Bejarano ist eine Jüdin, die hat Auschwitz überlebt. Sie hat dort im Gefangenenchor mitgesungen und das hat ihr wohl das Leben gerettet. Jetzt ist sie Mitte 90 und seit 10 Jahren tritt sie zusammen mit Microphone Mafia auf. Die haben sich zusammengetan, teilen sich die Bühne eben um aufzustehen gegen Nazis, gegen Rassismus. Und das ist natürlich aus der Dimension einer Auschwitz-Überlebenden, bekommt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und es ist auch wieder diese Reinform von Hip-Hop, wenn man sagt, also wir singen jetzt auf Jiddisch und wir haben Türkisch und Deutsch und da stehen jetzt Muslime und Christen und Juden zusammen auf einer Bühne. Und das ist auf der einen Seite sehr berührend, auf der anderen Seite aber auch ist gerade dieses Kapitel schon auch sehr witzig, weil da einfach wirklich Welten aufeinander prallen. Also ein Beispiel, da steht einer der Rapper, steht da bei einem Konzert vor dem Publikum und sagt so, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich hören? Und die schreien alle ja. Und da steht dann Esther Bejarano daneben und tippt den anderen so an, warum fragt er denn so blöd? Die sind doch offensichtlich da, der kann die doch sehen. Und daraus zieht dieses Kapitel, aus diesen zwei unterschiedlichen Welten, zieht dieses Kapitel sehr, sehr viel Spannung. Und auch da ist es natürlich wieder interessant, weil diese gesamte Geschichte von Microphone Mafia eben auch 30 Jahre danach noch latent aktuell ist.
Ja, auf jeden Fall. Also offensichtlich ein sehr antirassistisches Projekt. Ja. Das darauf lässt auch ein anderes Kapitel noch schließen, dessen Titel so lautet, das NSU-Attentat und die Folgen. Also was hat es da in dem Zusammenhang mit zu tun?
Einer der Rapper, der Kutlu J7, der hat auf der Kölner Kolbstraße gewohnt. Der ist dort sozialisiert. Also dort wurde der NSU, der selbsternannte nationalsozialistische Untergrund, 2004 eine Nagelbombe gezündet hat, bei der zum Glück niemand getötet worden ist. Und dieses Kapitel ist ein Mehrwert für das Buch, weil das ist im Endeffekt eher ein politischer Essay aus dieser Biografie heraus abgeleitet. Das ist eine sehr direkte Anklageschrift gegen die Polizei, die auf Hinweise ignoriert hat auf Terror, Anklage gegen den Verfassungsschutz, der rechtsextreme V-Männer gedeckt hat. Und natürlich aber auch, das finde ich auch nochmal wichtig heute zu beobachten, eine Anklage auf die Gesellschaft, die damals sehr gerne geglaubt hat, dass das eigentlich Kriminelle innerhalb der türkischen Community gewesen sind, weil rechte Terroristen konnte man sich ja damals überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und er zieht dann nochmal die Drehe zu seinen Eltern, die als Gastarbeiter gekommen sind, die geglaubt haben, sie leben hier in einem sicheren Land und die dadurch nochmal ganz neu entdeckt haben, in was für einem Land sie tatsächlich leben. Und gerade diese Essenz, dass Rap in seinen verschiedenen Formen da ein Ausdrucksmittel sein kann, das ist die Essenz dieses Buches und macht es auch trotz einiger Längen schon lesenswert.
Also weit mehr als eine Bandgeschichte, eine ehrenwerte Familie, die Microphone Mafia, mehr als nur Musik, erschienen bei Papi Rossa, kostet 14,90 €, vorgestellt und eingeordnet von Axel Rahm. Du, herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Vorgespult, die Filme der Woche.
Es muss kalt.
Ein Abendessen unter Freunden. Die vier Männer kennen sich seit der Kindheit. Mit dabei sind drei Partnerinnen. Sie lachen und tratschen über die Krisen im Bekanntenkreis.
So tragisch, die ganze Familie zerbricht wegen einer SMS.
Wohl eher wegen der 22-jährigen Schlampe.
Wenn ich mit einem Mädchen rumficke, dann lösche ich die SMS doch wenigstens.
Was redest du denn?
Aber er hat schon recht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt.
Also Leo würde mir seins eh niemals geben.
Hier, guck doch rein.
Die Freunde tun, als wäre das kein Problem.
Ihr wollt also behaupten, keiner von euch hätte Geheimnisse?
Wir haben nichts zu verheimlichen.
Ja gut, dann spielen wir ein Spiel. Auf den Tisch mit euren Handys.
Und dann?
Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt.
In der deutschen Komödie Das perfekte Geheimnis wird das einem Spiel dramatischer Ernst. Denn jeder hat Dreck am Stecken, so wie Leo, gespielt von Elias Mbarek, der heimlich sein Handy tauschen will.
Also, ich hab da eine Bekannte. Und sie schickt mir jeden Abend um 9 Uhr
einen Gute-Nacht-Gruß.
Und manchmal ein kleines Foto.
Borat Atikin, Regisseur der Fuck You Goethe-Filme, inszeniert das Remake der italienischen Komödie Perfetti Sconosciuti zwar mit viel Tohu Wabohu, aber leider ohne treffenden Witz. Die Konversation hangelt sich sehr künstlich angetrieben von SMS-Stichworten von einer Anzüglichkeit zur nächsten. Während es Atikin in Fuck You Goethe gelang, aus derben Klischees lebendige, anrührende Gestalten zu formen, lassen einen hier die nach altbackenem Schema konstruierten Typen von der anstrengenden Psychologin bis zum plumpen Proll trotz Starbesetzung kalt. Und wie gewohnt traut eine deutsche Komödie dem Publikum keinen böseren Witz zu, sondern setzt am Ende auf Rührseligkeit. Eine Vorstadtsiedlung in Lissabon. Hier lebt der 25-jährige Miguel. Seine Eltern, die aus Kap Verde stammen, hat er nie kennengelernt. Als er eines Tages zufällig erfährt, dass sein Vater einst in die Heimat abgeschoben wurde, beschließt Miguel, in Afrika nach seinen Wurzeln zu forschen. Die portugiesischen Dokumentarfilmer Philippa Reis und João Milagera erzählen in ihrem ersten Spielfilm John Africa von einer wandlungsvollen Selbstsuche. Miguel erlebt in Kap Verde zunächst eine prallbunte Alltagswelt, dann begibt er sich auf der Suche nach dem Vater in raue, einsame Landschaften. Die Begegnung mit einer alten Frau lässt seine Suche plötzlich als Teil einer sagenhaften Überlieferung erscheinen. Wie sich Miguels Reise vom quirligen Abenteuer zur mystischen Odyssee in eine traumhaft schöne, verfremdete Welt entwickelt, hat einen unwirklichen Zauber.
Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
Rom 2005. Kardinal Josef Ratzinger ist der neue Papst. Der deutsche Dokumentarfilm Verteidiger des Glaubens setzt sich kritisch mit dem Leben und Werk Papst Benedikt XVI. Auseinander, der schon früh an Einfluss gewann. Als junger Theologieprofessor war er 1962 beim Zweiten Vatikanischen Konzil dabei.
Josef Ratzinger galt als einer der fortschrittlichsten Theologen im Konzil. Seine Schriften waren maßgeblich für die angestrebte Reform der Kirche.
Aber schon in den 60er Jahren zeigte er sich angesichts wachsender Reformforderungen zunehmend konservativ.
Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen.
Als Präfekt der Glaubenskongregation ab den 80er Jahren bekämpfte er, so der Film, strikt alle Reformbestrebungen und förderte reaktionäre Gemeinschaften. Regisseur Christoph Röhl lässt kritische Stimmen, aber auch Vertraute Benedikts wie Privatsekretär Georg Genswein zu Wort kommen, der über den Rücktritt 2013 spricht.
Ich habe dann also instinktiv gesagt, Heiliger Vater, das geht nicht. Sie können nicht zurücktreten.
Der Film geht auch ausführlich und sehr kritisch auf Benedikts möglichen Anteil an der jahrzehntelangen Vertuschung der massenhaften Missbrauchsfälle in der Kirche ein. Es ergibt sich das Bild eines Gescheiterten, der die Kirche vor den Anforderungen der Moderne schützen wollte, sie aber damit immer tiefer in die Krise stürzte. Etwas zu kurz kommt zwar eine tiefere intellektuelle Auseinandersetzung mit Benedikts Denken, zum Beispiel was die progressiven Ideen des jungen Ratzingers betrifft. Aber der Film ordnet das Wirken des umstrittenen Papstes in ein spannendes Zeitbild ein, das vielstimmig von der Suche der Kirche nach ihrer Rolle in der Moderne erzählt.
Drei Film-Neustarts der Woche, ab morgen dann im Kino zu sehen.